danke für die Ankündigung.
Freue mich hier zu sein mit euch heute Morgen. Genau, vielen, vielen Dank an die Leiterschaft für die Einladung und für das Vertrauen einfach. Und es ist für mich ein Privileg, einfach hier euch dienen zu dürfen. Genau, danke Katharina, dass du mit mir zusammen am Anfang ein bisschen spielst einfach. Und ich würde dich nochmal bitten, aufzustehen, weil ich möchte uns am Anfang nochmal so einfach nochmal auf Gott ausrichten und uns ins Gebet leiten, weil als ich so saß, habe ich mir gedacht, okay, was brauchen wir heute Morgen? Und ich glaube, dass das, was wir heute Morgen brauchen, dass das kein Mensch geben kann. Auch kein Prediger, keine Rhetorik. Und ich weiß, wenn ich hier stehe, habe ich von mir aus nichts, was ich euch geben kann. Nichts anzubieten, gar nichts. Ich kann vielleicht manchmal ein bisschen lauter reden als andere, aber das tut nichts in den Herzen der Menschen. Und das, was wir wirklich heute Morgen brauchen, ist Gott selber. Ist, dass Jesus König ist in unserer Mitte. Ist, dass der Geist Gottes, der Gründer der Gemeinde ist, unter uns wirkt und in unseren Herzen wirkt. Und ich glaube, dass wir wirklich in so eine Zeit hineinkommen, immer mehr, schon sind viele, aber immer mehr auch hineinkommen, auch als Gemeinde, auch in Deutschland, auch dieses Jahr, wo wir müde davon sind, was Menschen tun können. Wo wir müde sind von menschlicher Kraft, von menschlicher Intelligenz, von menschlichen Plänen, von menschlicher Anstrengung, die uns, wie ich gestern gesagt habe, wie in so einem Riesenrad fahren lässt. Das ist weiß und das sieht wunderbar aus und dann haben wir Höhen, dann haben wir Tiefen, aber wir drehen uns im Kreis. Aber Gott möchte uns weiterbringen. Der Heilige Geist möchte uns weiterbringen. Und so das, was wir brauchen ihn heute Morgen. Ich dachte, dass wir einfach so unsere Stimme einfach kurz so zusammen zu Jesus erheben. Und dass wir einfach ihn ehren, ihn anbeten, dass wir nicht hier nach vorne schauen, was jetzt hier ist oder wer spielt oder wer hier vorne redet, sondern dass wir einfach auf Jesus schauen. Und er ist hier heute Morgen. Die Bibel sagt, da wo wir zusammen sind, da ist er in unserer Mitte. Der König ist hier. Er ist gekrönt. Und ich glaube, dass Jesus sich von ganzem Herzen wünscht, dass wir aufhören, auf Menschen zu schauen und aufhören, Glauben an Menschen zu haben, was sie geben können. Und dass wir anfangen, ihm wieder zu glauben, weil er der Einzige ist, der wirklich Leben geben kann. Und wollen wir so zusammen einfach, dort wo du bist, kannst du einfach zu Jesus reden. Einfach, wie wir schon gesungen haben, aber auch in deinen Worten jetzt einfach ihn anzubeten. Einfach seinen Namen groß zu machen. Halleluja. Jesus, wir ehren dich heute Morgen, Herr. Wir ehren deinen Namen, Jesus. Name über alle Namen, Herr. Wir preisen dich, weil du Herr bist in unserer Mitte, Herr. Du bist König, du bist unser Haupt, du bist unser König, du bist unser Chef, du bist unser Erretter, Erlöser, Befreier. Und ich bete, dass du meine Herzensaugen und die von uns allen heute Morgen auf dich ausrichtest, Herr. Herr, wir wollen nicht mehr zuerst auf Menschen schauen. Wir sind dankbar für Gefäße, die sich gebrauchen lassen in der Anbetung, in den verschiedenen Bereichen oder jetzt unten im Kinderdienst, Herr. Aber wir brauchen, dass du fließen kannst durch Gefäße in deine Gemeinde. Dass du wirken kannst, dass du sprechen kannst, dass du berühren kannst. Und so, Jesus, wir beten dich an, wir erheben deinen Namen. Wir lieben dich, Jesus, wir brauchen dich so sehr. Und da ist so eine Sehnsucht in unseren Herzen nach mehr von dir, Jesus. Wir wollen dieses Meer, allmächtiger Gott. Halleluja. 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 Mann, ich dachte, dass wir auch noch für einen Punkt beten können. Einfach den Heiligen Geist zu ehren. Einfach ihn einzuladen. Das Wort im Griechischen, viele wissen das, Parakletos, der nahe zur Hilfe herbeigerufen. Und der Geist Gottes ist niemand, der sich aufdrängt mit Druck und mit Gewalt. Ist so sensibel. Und dieses Bild von der Taube. Und er möchte herbeigerufen werden. Er möchte gebraucht werden. Und so oft ist er abgelehnt worden, wo wir gesagt haben, wir wollen das selber versuchen, wir wollen das selber machen. Aber heute Morgen wollen wir einfach sagen, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Heiliger Geist, wir ehren dich. Du bist Gott, Heiliger Geist. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Wir können auch vielleicht einfach so in neuen Sprachen, wer das auf dem Herzen hat, einfach so beten oder singen einfach, ihn anzubeten. Halleluja. Wir geben dir die Ehre, Heiliger Geist. Und wir wollen nicht mehr versuchen, einfach das, was nur du tun kannst, durch unsere eigene Kraft zu tun. Wir brauchen die Kraft von dir, Heiliger Geist, heute Morgen, Herr. Und so, wir laden dich ein. Du bist willkommen in unserer Mitte. Wir ehren dich, Heiliger Geist. Wir ehren dich, Geist Gottes. Du bist der, der uns leitet. Du bist der, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Du bringst das Königreich Gottes nahe zu uns. Du wirkst mit Macht und mit Kraft. Du bist der, der Leben verändern kann. Du bist der, der neues Leben geben kann heute Morgen. Wir ehren dich, Geist Gottes. Halleluja, wir ehren dich, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Und auch jetzt, Vater, wenn wir so in das Wort einsteigen und du selber bist das Wort, Jesus, deine Worte sind Leben und sind Geist. Lass uns auf dich schauen. Auch nicht auf den Prediger, Herr, sondern das, was du zu jedem Einzelnen geben möchtest in der Zeit. Vielleicht nur ein Wort, aber dass wie eine Saat ins Herz hinein gepflanzt wird und durch dich, Heiliger Geist, bewässert wird und dann wächst zu einem Baum des Lebens. Wächst zu einem Baum des Königreichs. Wir ehren dich, allmächtiger Herr. Und auch da, wo vielleicht Widerstand ist, auch in uns, vielleicht sogar durch Verletzung oder Enttäuschung oder Ablehnung, da wo unser Herz vielleicht hart ist, unsere Seele verkrampft in manchen Bereichen und wir gar nicht so empfinden und annehmen können, was du tun willst, Vater. Herr, wir lösen uns auch davon in Jesu Namen, Herr. Jeder Widerstand, jede seelische Kraft, die widersteht, Herr. Wir binden das heute Morgen, Herr. Und wir beten, komm mit Freiheit. Und da, wo du bist, das Freiheit in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Amen, Amen. Dürft euch setzen, preist dem Herrn. Danke, Jesus. Vielen Dank dir. Dankeschön. Diese Gebetszeit jetzt, danke, der Herr ist hier, Halleluja. Aber diese Gebetszeit jetzt gehört noch nicht mit zur Predigt, okay? Also schaut nicht auf die Uhr und sagt, ich habe zu lange gepredigt. Wir haben zusammen am Anfang Gott die Ehre gegeben, okay? Halleluja. Und die Gebetszeit am Ende gehört auch nicht dazu. Genau, nein, wenn wir die haben werden. Nein, ich werde versuchen, mich kurz kürzer zu halten, wie der Herr das leitet und er mir hilft. Die Befähigung und der Auftrag des Königreichs ist heute Morgen das Thema. Und vielleicht sind einige Punkte auch von gestern, die da so mit drin sind. Aber der Auftrag und die Befähigung des Königreichs. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mit mir zusammen aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 1. Und wir werden manchmal auch noch so andere Stellen lesen, aber wir werden hauptsächlich in Apostelgeschichte Kapitel 1 so bleiben. Oder wir wollen in diesem Text so auch Vers für Vers so ein bisschen heute durchgehen, von Vers 1 bis Vers 7 oder bis Vers 8, genau. Und ich lese einfach mal. Lies einfach mal los, wir gehen einfach direkt ins Wort Gottes rein. Lukas schreibt hier in Apostelgeschichte 1, Vers 1, den ersten Brief habe ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Und wissen, der erste Bericht ist das Lukas-Evangelium, von Lukas geschrieben, dem Arzt. Und jetzt schreibt er auch diesen zweiten Bericht, die Apostelgeschichte. Und er beschreibt quasi diese beiden Zeitalter, würde ich irgendwo so sagen. Zeitalter der Erlösung, Zeitalter von Jesus Christus, wo er als Mensch auf die Erde kam. Oder Jesus auf der Erde 33 Jahre als Mensch, um uns zu erlösen, um uns zu befreien. Und dann das Zeitalter des Heiligen Geistes, das Zeitalter der Gemeinde, was dann eingeleitet wird in Apostelgeschichte 2. Und dann heißt es in Vers 2, ich lese nochmal Vers 1 und ist das so zusammen, es ist jetzt abgehakt, schon viel dazwischen geredet. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hat. So, er sagt, den ersten Bericht geschrieben und jetzt kommt sozusagen der zweite Bericht. Und das erste hat er geschrieben, bis zu dem Tag, da Jesus durch den Heiligen Geist den Aposteln Befehl gegeben hat. Und welchen Befehl meint er hier? Welchen Befehl hat Jesus durch den Heiligen Geist den Aposteln gegeben? Welcher Befehl ist das, den er hier meint? Könnt reinrufen, wenn ihr wollt, sonst verrate ich es einfach. Genau, Jünger machen. Matthäus 28, 18 bis 20. Hier ist der Missionsauftrag. Der Missionsbefehl. Und als ich das so gelesen habe, immer Apostelgeschichte 1, und ich habe das nochmal so durchgelesen, bin bei dem Wort Befehl so stehen geblieben. Und dort ist mir das Wort Befehl einfach nochmal mehr aufgefallen. Weil wir kennen dieses Wort Missionsbefehl, aber manchmal ist auch schon zu so einem, ich würde sagen, so religiösen, manchmal oft gebrauchten Begriff geworden. Und man hört das, aber man macht sich nicht so richtig darüber Gedanken, was bedeutet das eigentlich? Aber hier heißt es nochmal explizit und vielleicht nochmal anders, Jesus hat durch den Heiligen Geist seinen Gesandten Befehl gegeben. Und dieses Wort hier hat meint so wie so einen richterlichen Beschluss. Und wir wissen, Jesus ist der König, der Könige. Und hier ist so der Befehl des Königs gemeint. Und das hat mein Herz nochmal so neu bewegt im Bereich von Missionsauftrag, Missionsbefehl, hinzugehen und zu Jüngern zu machen. Und ich habe gemerkt, ach, das ist gar keine Option, das ist ein Befehl. Missionsbefehl. Habe ich mir nicht ausgedacht, steht da wirklich. So, und stell dir vor, Königreich Gottes, wo wir dieses Königreich im Himmel haben. Und Jesus hat das nah zu uns auf die Erde gebracht. Und so fing er an zu verkünden, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Und was er eigentlich sagt, dort auch in Markus Kapitel 1 ist, ich bin der König und ich habe mein Königreich im Himmel verlassen, um das Königreich Gottes hier auf die Erde zu bringen und euch Zugang zum Königreich Gottes als Bürger von Königreich Gottes zu ermöglichen. Und ich bin dieser Weg dahin, ich bin der Weg hinein, ich bin der Weg zum Vater, ich bin der Einzige, der dir Zugang geben kann zum Königreich des Himmels und du kannst Teil davon sein. Aber ein Königreich hat einen ausschlaggebenden Punkt, vielleicht noch mehrere. Ein Königreich hat einen König. Und das Zentrum von einem Königreich ist der König. Und dieser König ist nicht, wie bei uns in Deutschland, gewählt durch Demokratie, also wo das Volk wählt und sich aussucht. Ein König ist König von Geburtsrecht. Und ein König hat viel, viel mehr Autorität und Macht als ein Präsident oder ein Kanzler oder wie auch immer, weil dem König gehört das Königreich und alles, was da drin ist. Wenn man jemanden hat, der Kanzler ist oder Präsident, er verwaltet und er leitet, aber dem König gehört dieses Königreich. Sogar die Flüsse und sogar das Meer, alles, was da drin ist, die Menschen gehören dem König. Und das Wunderbare ist, unser König Jesus ist kein König, der seine Autorität und seine Macht missbraucht. Er ist ein König, der sein wunderbares Königreich und seine Herrlichkeit verlassen hat, um sich selber hinzugeben, damit wir Teil von dem besten Reich sein können, das es jemals gegeben hat und jemals geben wird. Reich Gottes. Und so sind die meisten von uns, denke ich, wir sind schon Bürger von diesem Reich. Und da ist einer, der uns erklärt, wie dieses Reich funktioniert. Das ist einer, zu dem wir immer wieder kommen dürfen und müssen, der so das Zentrum von Reich Gottes, Königreich Gottes ist. Und das ist Jesus selber. Und wir sind dann so seine Freunde geworden, sagt die Bibel. Aber auch seine Diener oder manche Übersetzungen sagen auch Knechte. Und das ist nicht negativ gemeint, sondern wir haben das Privileg, König Jesus zu dienen. König Jesus zu gehören. Und wenn der König in seinem Königreich einen Befehl erlässt, hat dieser Befehl absolute Autorität. Und das ist die Art und Weise, in der König Jesus, der König der Könige und der Herrscher der Herrscharen, wie er in Apostelgeschichte 19 genannt wird, das ist die Art und Weise, in der er seinen Jüngern Befehl gab. Geht jetzt hin und macht diese Erde, macht die Nation zu Jüngern, dass noch mehr Menschen gerettet werden, dass das Evangelium verkündigt wird. Und mir ist aufgefallen, auch für mich selber, manchmal, sogar wenn man Vollzeit dient, denkt man, manchmal ist es wie so eine Option. Und das hat mich selber so neu getroffen. Und man denkt, naja, okay, manche sind dafür mehr berufen, manche weniger. Aber ich denke, wir sind alle dafür berufen, alle haben wir diesen Befehl bekommen, aber jeder auf seine Art und Weise. Nicht jeder geht auf die Straße wie gestern die Jugendlichen und redet immer 10 Leute an. Und jeder kann seinen Teil dazu beifügen und jeder hat etwas von Gott dafür bekommen, den Auftrag des Königreichs auszuführen. So, Jesus gab diesen Befehl. Und danach heißt es in Vers 3, ihnen, also den Jüngern, erwies er sich auch nach seinen Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. So, hier ist so mit das Letzte, was passiert, bevor Jesus in den Himmel fährt. Und hier ist eigentlich so die letzte Lehre, die Jesus seinen Jüngern gibt, bevor er in den Himmel fährt. Er lehrt sie 40 Tage über das Königreich Gottes. Und ich habe mir so gedacht, ich würde gern wissen, was der denen da gesagt hat alles. Ich meine, wir haben hier schon ein großes Bild über Königreich Gottes, was er in den Evangelien gegeben hat. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das Reich Gottes ist so wie ein kleines Samenkorn, wie ein Senfkorn. Das wächst dann wie ein Baum, wo viele Vögel Schatten darunter finden oder Tiere Schatten finden und Vögel nisten und so weiter und so fort. So, er hat uns schon das Prinzip des Königreichs erklärt. Aber hier nochmal lehrt er seine Jünger über Königreich Gottes. Weil das Regierungssystem ist, was Jesus sich ausgesucht hat. Und wir sind Teil von diesem Königreich Gottes. So, hier, das ist für mich so interessant, was hier geschrieben steht. Er lehrt sie über Reich Gottes und auch am Anfang fing es anders zu verkündigen. Und dann gibt er ihnen diesen Befehl, diesen Auftrag des Königreichs. Und den Befehl haben wir auch alle. Und vielleicht haben die Jünger sich genauso gefühlt, wie wir uns manchmal fühlen, wenn wir hören, es gibt einen königlichen Befehl, Menschen zu Jüngern zu machen. Oh Herr, wie soll das gehen? Oder? Und dann schauen wir, wie hat es funktioniert in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren. Und dann setzen wir uns vielleicht hin und dann machen wir Pläne. Oder wir besuchen eine Jüngerschaftsschule und wie hat es funktioniert in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren. Und dann setzen wir uns vielleicht hin und dann machen wir Pläne.
Das hört sich nach mir an, ne? Halleluja. So wichtig, dass wir das nochmal hören müssen.
Okay, kein Problem. Alles gut. Aber wisst ihr, wie ich meine? Ich denke, manchmal kann bei uns so mit diesem Missionsbefehl Druck einhergehen und wie so eine Überforderung. Und denken uns, ja, wie sollen wir das machen? Wir haben schon alles versucht, wir sind daran müde geworden. Okay, jetzt ist der Gag wieder vorbei, dürfen wieder nach vorne schauen, oder? Aber wir denken uns, wie sollen wir das machen? Und dann ist oft unsere Reaktion, weil wir können ja schon irgendwo Dinge tun oder planen, wir setzen uns hin und wir überlegen. Und wir machen einen Masterplan. Und wir überlegen, wie können wir zu Jüngern machen? Und wir schicken 3-4 Leute auf die Jüngerschaftsschule und die sollen das noch spezieller lernen und dann setzen wir uns wieder hin. Und dann beratschlagen wir und dann versuchen wir, unseren Plan umzusetzen, zu Jüngern zu machen. Und dann vielleicht nach einer Zeit schauen wir zurück und wir reflektieren und schauen, okay, wie hat es funktioniert? Und wir sind dann frustriert. Und dann drücken wir den Missionsbefehl so ein bisschen weiter weg und sagen, ja, ist ein Befehl, aber... Und wir haben auch noch andere Sachen, die auch wichtig sind. Die stehen auch alle in der Bibel dran. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich merke, wenn man so sagt, Missionsbefehl, bei manchen von uns kommt,
dann versuchen wir
uns. Schon wieder. Evangelisieren, ich war noch nie gut da drin gewesen. Es macht mir Druck. Gestern auf der Straße. Ich weiß nicht, wie soll ich jemanden ansprechen? Es macht mir Druck. Und lass uns doch mal schauen, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Oder? So, er lehrt sie über das Königreich. Sie bekommen Verständnis über das Königreich. Und dann, jetzt gibt er ihnen diesen Befehl, was sie tun sollen. Und jetzt ist der nächste Vers, der ist für mich ganz besonders. Ich freue mich über diesen Vers. Dann sagt er, das ist zu niedrig für mich. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Ich glaube, in Deutschland für uns, das könnte richtig schwer sein manchmal. Okay? 3 Jahre, die beste Ausbildung im geistlichen Bereich, die man haben kann, die war mit Jesus unterwegs die ganze Zeit. Danach 40 Tage Intensivkurs Reich Gottes. Und bestimmt hat Jesus gesprochen über Ausbreitung von Reich Gottes, über all diese Dinge, im richtig Intensivkurs. Vielleicht hat der Herr jeden Tag 8 Stunden gelehrt, vielleicht, über das Wort und denen gezeigt, wie das funktioniert. Und dann gibt er ihnen den Befehl. Und jetzt würden wir doch denken, okay Mann, du hast 3 Jahre studiert, 40 Tage warst du mit Ingolf Elz oder Rainer Bonke unterwegs. Jetzt zieh zu, setz das mal um, zeig mal, was du gelernt hast. Zeig mal, wie das geht. Und Jesus sagt, seid ihr mit mir zusammen? 40 Tage habe ich euch gelehrt. Ich habe euch den Befehl gegeben. Und sagt ihr, und jetzt wartet genau hier. Wartet in Jerusalem. Sagt ihr eigentlich so, setz dich hier hin und warte auf den Herrn. Weil die auf den Herrn warten, die kriegen Kraft. Jesaja, ich glaube 46. Interessant, oder? Das, was direkt danach kommt, für mich ist das ermutigend zu sehen, weil das zeigt mir, Jesus wusste, sie können das nicht selber machen. Jesus hat nicht gesagt, ich gebe euch den Missionsbefehl und jetzt bist du unter dem Druck des Befehls, der Autorität des Königs und jetzt geh hin und schau, wie du die Sache anstellst. Mach dir einen guten Plan. Guck, wie du all deine Arbeitskollegen erreichst. Sieh zu, wie die Stadt Neuwied bekehrt wird. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, warte. Weil er wusste, dass das, was er ihnen gesagt hat, kein Mensch aus sich selber tun kann. Niemand kann das aus seiner eigenen Kraft tun. Du kannst solche freudigen Emotionen haben. Du kannst so eine Willenskraft haben. Du kannst so intelligent sein, die ganze Kraft der Seele zusammen und versuchen, das umzusetzen. Und dieses Resultat wird niemals dabei herauskommen, dass die Welt zu Jüngern gemacht wird. Alle Nationen zu Jüngern gemacht werden. eher verlaufen wir uns und wir werden frustriert und wir hängen den einen Plan an den Nagel und dann machen wir einen neuen Plan und einen neuen Plan und dann brauchen wir diese Verbesserung und wir brauchen das und wir brauchen andere Sprecher, wir brauchen anderes Licht, wir brauchen eine andere Bühne, wir brauchen sowieso einen anderen Teppich, andere Farbe, wir brauchen einen anderen Namen und all diese Dinge, die uns dann dazu bringen sollen, jetzt endlich zu Jüngern zu machen. Wir brauchen bessere Musik, bessere Instrumente, noch besserer Gesang und wir schicken alle zur Gesangsschule, weil heute zieht der Lobpreis die Menschen an. Anbetung, in der Gott wohnt, berührt Menschen. Amen. Amen. So, Jesus wusste, wir können es nicht selber tun. Und er hat es auch nicht von uns verlangt. Und das bringt Ruhe in mein Herz hinein. Es gibt mir Ruhe, es gibt mir Zuversicht, weil ich sage, danke Herr, dass du nicht sagst, sieh zu, wie du es hinbekommst, sondern da ist etwas, was du versprochen hast. Du hast gesagt, du hast den Auftrag gegeben und du wirst die Kraft dazu geben. Und das ist seit dem ersten Evangelium, Matthäus-Evangelium, was Jesus in allen Evangelien aufgezeichnet wurde, bis Apostelgeschichte, die Verheißung. Immer wieder versprochen. Und wir wissen, wenn Gott zweimal Dinge sagt, ist wichtig, er hat das 5-mal aufgezeichnet, alle 4 Evangelien und Apostelgeschichte. Am Anfang macht er klar, ey Leute, das könnt ihr nicht selber. Ich glaube, das sind die besten Visionen, besten Aufträge, wo wir uns hinsetzen und sagen, Herr, es macht mir Druck, ich kann es nicht tun. Halleluja! Dann brauchen wir Jesus dafür. Wenn wir noch Ideen haben, wie wir das machen können, Herr, vergrößere unseren Plan, vergrößere unsere Vision, gib uns mehr, dass wir aus Verzweiflung kapitulieren und daraus uns einfach hingeben und sagen, wir brauchen dich mehr. Die Wirkung des Geistes, die wir abgestellt haben, weil wir dachten, in unserem Plan könnte Menschen abstoßen. Herr, wir brauchen diese Geisteswirkung wieder in der Gemeinde. Herr, wir brauchen alle 9 Geistesgaben. Wir brauchen sie alle wieder, Herr, weil der Geist derjenige ist, der Menschen verändern kann, der neues Leben schenken kann. Herr, wir brauchen auch die Gabe von Kraftwirkung, auch wenn wir nicht verstehen, warum Menschen umfallen oder 1-2 Meter nach hinten in den Stuhl fliegen. Wir verstehen es nicht ganz, aber wir wollen das wieder, weil wir sehen, wir können es nicht mehr selber machen. Wir haben es so lange versucht. Wir haben es so lange probiert. Und ich glaube, viele von uns sind müde davon. Und der Herr freut sich darüber. Und wir dann auf unsere Knie gehen und wir sagen, Jesus, wir brauchen dich. Herr, wir haben das so lange gemacht. Und wir sehen die Resultate. Und das ist nicht, was du versprochen hast. Das ist nicht, was dein Wort sagt. Und wir werden niemals unsere Theologie verändern, die wir aus deinem Wort erkannt haben. Wir werden nicht versuchen, eine neue Lehre zu machen, warum dein Geist heute anders wirkt als in der Apostelgeschichte. Wir wollen uns neu hingeben, Herr, weil wir glauben, du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen, derselbe Gott. Aber es geschieht durch ihn und dann ist für mich so dann interessant. Er sagt ihnen diese Sachen so, was wir gerade gesprochen haben. Und jetzt hört, das ist für mich ganz wunderbar. Vers 6, die Jünger stellen eine Frage. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit die Königsherrschaft für Israel wieder her? Und ich habe mir sagen lassen, die Frage war berechtigt gewesen, aber aus dem Kontext und aus dem, was nach Pfingsten geschieht, weiß ich, dass das nicht der Hauptpunkt war, worüber Jesus mit ihnen 40 Tage gesprochen hat. Aber das ist die Frage, die sie hier stellen. Und dann sagt Jesus dasselbe, was er vorher nochmal gesagt hat und er sagt, er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. So, an der Antwort Jesu sehen wir, die Frage ist berechtigt gewesen, aber das war nicht ihre Sache. Das war nicht ihr Auftrag, das herauszufinden. Was der Auftrag gewesen ist, ist hinzugehen und zu Jüngern zu machen. In der Kraft, die Gott ihnen bereitgestellt hat. Versteht ihr? Ich denke, uns geht es auch so wie den Jüngern. Ich glaube, manchmal kann es so sein, dass wir diesen Auftrag sehen und dass wir auch die Verheißung der Kraft sehen, aber wir sehen das noch nicht so in unserem Leben. Und dann fragen wir Gott nach anderen Dingen. Ich meine, Deutschland, theologisch sind wir wahrscheinlich ziemlich gut drauf, ne? Aber es kann auch in eine falsche Richtung gehen, wie diese ganze liberale Theologie, die hier rausgegangen ist. Wo wir uns dann mit anderen Dingen beschäftigen, anstatt den Auftrag in der Kraft Gottes auszuführen. Und wir brauchen gute, gesunde Theologie. Auf jeden Fall. Aber wir brauchen die zusammen mit der Kraft des Heiligen Geistes.
damit Jünger gemacht werden. Und vielleicht verlaufen wir uns auch manchmal so. Und dann diskutieren wir über Dinge, wo Jesus sagt, Leute, das ist nicht eure Sache. Ihr sollt in der Kraft gehen, die ich ausgegossen habe, und zu Jünger machen. Vielleicht fangen wir dann an, Politik zu machen. Dinge, die wir können. Dinge, wo Gott sagt, Leute, das habe ich euch nicht gesagt. Fangt die Kraft und macht zu Jüngern. Das ist der Auftrag. Und dann hiernach sagt das Jesus auch zu seinen Jüngern, sagt, es ist nicht eure Zeit. Es ist nicht für euch, die Zeiten oder Zeitpunkte zu setzen, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist Gottes auf euch kommt. Und dann wissen wir, sie gehen ins Obergemach, dort in Jerusalem, und sie sind dort. Und was das Wunderbare für mich ist, ist, auf Gott zu warten, kapitulieren vor Gott, ist nicht Passivität, zu resignieren, sich hinzusetzen und sagen, ich kann es ja eh nicht tun, dann warten wir eben, bis der Herr das selber tut. Das ist nicht damit gemeint, sondern diese Kapitulation, dieses zu erkennen, Gott, ich diene heute und ich weiß, wenn du es nicht tust, ich kann es nicht tun, führt nicht zu Passivität, sondern zu Hingabe. Hingabe. Das ist ein großer Unterschied. Sich ihm hinzugeben und sagen, ja Herr, ich brauche dich. Ich halte an dir fest. Wenn du dieses Haus nicht baust, da wird nichts geschehen. Wenn du nicht der bist, der in dieser Gemeindegründung in Ostdeutschland dabei ist oder in Montabaur, egal wo, Herr, das, was geschehen wird, ist nicht die Frucht, die du bringen willst. Und darum laden wir den Herrn ein. Sagen, wir brauchen dich. Sei mit uns dabei, Herr. Tu du das durch uns. Und so die Jünger, sie sind da und sie bleiben dort beständig. Sie sind im Gebet, im Flehen, zusammen mit den Frauen Maria und der Mutter von Jesus und mit seinen Brüdern. Und dann sehen wir die Gründung von der Gemeinde. Und ich denke, das, was wir hier sehen, ist so besonders und es ist etwas, was nur Gott tun konnte. Sie haben nicht dann irgendwann den Masterplan bekommen. Und das ist, was wir eigentlich am liebsten alle wollen. Wir wollen diesen 10-Punkte-Plan, wie es funktioniert. Ich auch. Es fällt mir so schwer, wenn Gott sagt, geh diesen Schritt. Gott hat zu mir gesagt vor ein paar Monaten, okay, du sollst nicht mehr in der Gemeinde angestellt sein, diene weiter dort, aber geh im Glauben. Und ich habe gesagt, ja, aber wohin gehe ich denn her? Und er sagt, tu erst das, dann sage ich dir den Rest. Und ich habe gewartet. Und nachdem er 11-mal gesprochen hat, habe ich gesagt, okay, jetzt langsam wird es ungehorsam, Jana. Sollen wir das machen? Er sagt, ja, okay, dann haben wir es gemacht. Und dann sagt Gott, ich gebe euch so ein Herz für Ostdeutschland und vielleicht werdet ihr da hingehen, aber jetzt dran, deinen Dienst hier erst abzugeben und dann fängst du an, dort zu netzwerken und so weiter. Und das fiel mir so schwer, weil dieser 10-Punkte-Plan macht die Dinge einfacher. Aber was wir auch hier in der Apostelgeschichte sehen ist, sie haben nicht einen Masterplan im Obergemach empfangen. Sie haben Kraft bekommen. Und dort ist etwas geschehen, was nur Gott tun konnte. Und dadurch ist die Gemeinde entstanden. Und diese Gemeinde hier hat der Heilige Geist gegründet. Weil der Geist Gottes wurde ausgegossen im Obergemach. Und dann haben die dort in neuen Sprachen geredet, die Leute dort verstanden haben. Und ich denke, sie sind aus dem Obergemach rausgerannt. Und auf der Straße haben sie dann in diesen anderen Sprachen geredet und gepredigt. Die Leute dort haben es verstanden. Sie haben die in Aramäisch und ihren ganzen eigenen Sprachen geredet. Und dann ist dann ein Volksauflauf entstanden, weil es war ja das Pfingstfest in Jerusalem. Und die Leute dachten, ey Mann, die Leute, diese Jünger, die sind richtig verrückt, die sind bestimmt betrunken. Morgens 9 oder 10 Uhr, die haben... Sonst kann man ja nicht so drauf sein. Voller Freude, in irgendwelchen Sprachen reden, die sowieso nicht verstehen, die wir verstehen. Und dann kam dieser Volksauflauf. Eine Situation, die der Heilige Geist vorbereitet hat. Und jetzt nimmt Petrus einfach nur, er nutzt einfach die Situation, die von Gott vorbereitet wurde. Steht auf und sagt, ey Leute, ich kann euch erklären, was hier passiert. Das ist, was Jesus gesagt hat. Und dann erzählt er ihnen, was dort passiert ist. Er ergreift die Gelegenheit. Ergreift die Gelegenheit. Und ich glaube, das, was wir auch wieder brauchen, einfach zu merken, in welche Richtung der Geist Gottes sich bewegt und sich dann mit ihm in diese Richtung zu bewegen. Weil dort Dinge sind, die er vorbereitet hat. Und so oft, auch beim Predigen, manchmal merke ich so, ich mache mein Skript und meinen Plan. Ich habe auf einer Fastenwochenende für Männer gedient und ich habe so meinen Plan und alles geschrieben. Und dann sagt Gott, überspring die ersten 2 Seiten und fang dort an. Und ich stand so und habe gesagt, Herr, das kannst du nicht machen. Das habe ich gerade eben aufgeschrieben, Mann. Und gerade diese erste Seite, die ersten 2 Seiten, da habe ich am meisten überlegt, ey. Was soll ich denn jetzt überhaupt sagen? Und eigentlich hätte ich nochmal gern gesagt, lass uns nochmal aufstehen, wir brauchen Gnade vom Herrn. Aber weil ich vorher schon gebeten habe, Herr, ich brauche dich heute, dachte ich, ich raub denen den Glauben, wenn ich selber jetzt zugebe. Ich weiß noch nicht genau, was ich gleich sagen werde. Und dann hat der Geist Gottes gewirkt. Menschen sind berührt worden. Und ich wusste am Ende, das hat nichts mit mir zu tun gehabt. Weil ich wusste noch nicht genau, was ich sagen werde. Es ist einfach Gott vorbereitet und Gott gemacht. Und dann kamen Leute und haben gesagt, boah, die Gegenwart Gottes war so stark und so. Ich so, ja, habe ich auch gemerkt, aber es hat wirklich nichts mit mir zu tun gehabt. Sag mal, weil der Herr das vorbereitet hat für diese Zeit und er wollte das machen. Und wir haben zusammen herausgefunden, in welche Richtung sich der Heilige Geist bewegt. Und haben gesagt, okay, das ist gut, da gehen wir auch hin. Und das kostet manchmal diese Überwindung. Weil dieser Plan, den wir gemacht haben, ist oft unsere Sicherheit. Und dann aus dem Boot auszusteigen und auf dem Wasser zu gehen, kann sehr, sehr schwer sein. Und vor allem, wenn Gott dir sagt, geh einfach aus dem Boot. Wohin? Egal, geh. Geh einfach. Aber wohin gehen wir denn? Ja, geh einfach erstmal und dann sage ich dir das Nächste. Okay, oh nein. Und dann gehen wir so raus. Aber das, was Gott getan hat, Petrus ergreift die Gelegenheit, 3000 Menschen kommen zum Glauben. Und dann wird die Gemeinde gegründet und wir sehen dann, der Heilige Geist ist auch Herr in der Gemeinde. Natürlich ist die Leiterschaft da und sind die Apostel da, aber das, was wir dann lesen über die Gemeinde, sie blieben in den Gebeten und im Wort und so weiter und so fort. Und dann, was wir nachher lesen, sie waren ein Herz und eine Seele. Ne? Ich glaube, wenn wir bis hierhin denken oder ich denke so, okay, vielleicht können wir das auch irgendwie anders machen. Spätestens an dem Punkt, wo ich lese, sie waren ein Herz und eine Seele und hatten alle Dinge gemeinsam, weil wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen, dass er das irgendwie leitet. Ich meine, ich durfte auch Gemeinde leiten die letzten 1-2 Jahre und davor haben wir Gemeinde gegründet, um ein Herz und eine Seele zu sein, alle Dinge gemeinsam zu haben. Niemand sagt, dass etwas noch ihm gehört. Und wir brauchen sehr den Heiligen Geist, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wird durch den Heiligen Geist. Weil das ist menschlich unmöglich, auch in Gemeinde. Streit und Neid und Konkurrenz und all diese Sachen und das wegen unserem Herzen. Und wenn dann die Liebe Gottes reinfließt, dann sehen wir, boah, Gott gebraucht den mehr als mich. Boah, Bruder, preis ihn mal. Wie kann ich deinen Dienst unterstützen? Ah, du willst eine Jugendarbeit anfangen. Okay, was kann ich machen, damit das wächst? Ah, du willst eine Frauenarbeit anfangen. Okay, preis dem Herrn. Weil Gott da dran ist. Und wir bauen das Königreich Gottes. Es gibt nur ein Königreich. Und wenn der Herr die Person gebraucht, den Königreich, und ich sie unterstütze, gleichzeitig habe ich auch mit einem Lohn da dran. Preis dem Herrn für jeden, der gebraucht wird daran. Und wir beten dafür und wir segnen. Und so das, was geschehen ist. Und ich denke, um das einfach noch einmal kurz zu untermauern ist, in Apostelgeschichte, erst kamen ja die 3000 zum Glauben und dann nachher waren das 5000. Und ich habe mir so gedacht, okay, ich will mal weiterlesen, wie das dann so weitergeht, ob das öfters so ist, dass der Heilige Geist diese Sachen vorbereitet oder die Tür öffnet dahin. Und auch Jesus hat ja auch so gedient. Wunder getan, Dinge sind geschehen, die Menschen nicht verstehen konnten. Und das merkst du auch, wenn sich Herzen öffnen. Wenn du zusammen bist mit jemandem, mit Verwandten oder auf der Arbeit und du betest einfach für die Person und dann wird die Person vom Heiligen Geist berührt. 1000 Worte hätten das nicht machen können. Dann fließen Tränen und man versucht es zu verbergen und die Person weiß, hier ist irgendetwas, was nicht einfach nur eine gute neue Idee ist. Da ist was dran. Habe ich noch nie gespürt. Das habe ich noch nie erfahren. Diese Liebe, diese Heilung, die da drin ist, das ist ganz neu. Kannst du mir mehr darüber sagen? Wenn der Heilige Geist, wenn die Gegenwart Gottes darin ist. Und das ist hier, wo dann die Heilung des Gelähmten, Petrus und Johannes sind dann an der schönen Pforte und da ist dieser Gelähmte und auch dort. Ich denke, hier sind dann 5000 gewachsen, das war aber unvorbereitet in der Routine, die sie hatten, weil sie gingen zum Tempel am Tag des Herrn und zusammen zu beten. Und auf dem Weg, an dem Tag, wahrscheinlich spricht der Heilige Geist zu Petrus, weil der muss schon vorher auch da gesessen haben an der schönen Pforte. Und wir sind die immer vorbeigegangen. An dem Tag ist Petrus und Johannes unterwegs und der läuft so vorbei und merkt so, oh, in seinem Gewissen irgendwas passiert da, der soll nochmal zurückgehen. Dann sagt er, ah Herr, wir haben jetzt aber Gebetsstunde, okay, geil, wir gehen nochmal zurück. Und dann sieht er den Gelähmten dort und sagt, weißt du, Gold und Silber habe ich nicht, aber wir kennen die Geschichte. Und er wird geheilt. Und dann ist ein Volksauflauf. Die Menschen kommen zusammen und dann liebe ich dann, was Petrus dann darüber sagt, in Vers 11. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voller Staunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, ihn habt ihr ausgeliefert und so weiter und so fort. Und sagt, das ist durch Jesus geschehen, durch den Glauben an Jesus. Und da sehen wir, es war nicht durch die Kraft von Menschen. Weil Petrus geht hin und er erkennt das. Und er sagt, ey Leute, schaut nicht auf mich, als wäre das durch mich geschehen. Durch meine Askese, weil ich jeden Tag 5-6 Stunden gebetet und Bibel gelesen habe. Als wenn er deshalb geheilt worden wäre. Nein, ist wegen Jesus. Ist wegen Jesus. Und meine Frage an uns heute Morgen ist, haben wir diesen Glauben noch, dass der Geist Gottes mit uns zusammen Gemeinde bauen möchte? Glauben wir noch daran? Auch wenn wir sonntags morgens zusammenkommen, haben wir noch diesen Glauben für das Außergewöhnliche? Für das, was ein Mensch nicht tun kann, weil der Herr ja in unserer Mitte ist? Erwarten wir das? Mann, wenn wir heute zusammenkommen, wir wissen noch nicht, was geschieht. Wissen nicht, wie Gott uns vielleicht prophetisch leitet, welchen nächsten Schritt er offenbart. Klar, wir haben unsere Pläne und diese Dinge und die sind nicht schlecht. Und wir müssen die nicht über Bord werfen, bevor der Herr nicht sagt, geh in diese Richtung. Aber wir halten nicht daran fest, sondern wir glauben, dass er redet zu der Gemeinde auch heute noch. Dass er zu uns als Individuen spricht und dass er uns so sehr liebt, er will uns leiten. Er will uns führen, er will mehr als wir selber, dass wir zum Ziel kommen mit ihm. Jesus will nicht, dass wir weißes Riesenrad fahren, Jahr für Jahr hoch und runter und auf und ab. Er will uns zum Ziel bringen, weil er der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens ist.